Freut ihr euch auch schon auf diesen bevorstehenden Klassiker? Der große Preis von Kanada steht vor der Tür und in der Vergangenheit gab es natürlich einige spektakuläre Rennen und wir können uns aber nicht nur auf ein spannendes Rennen freuen, sondern es gibt auch viele Gerüchte, die jetzt so langsam auch auf die nächste Saison vorgreifen. George Russell zum Beispiel, der wird nach einem Artikel von The Times stark mit Aston Martin in Verbindung gebracht. Vor allem, weil Mercedes sich aktuell sehr viel Zeit lässt, seinen Vertrag zu verlängern. Und es gibt auch so ein bisschen Indizien zwischen den Zeilen von Toto Wolff, der äußert sich sehr milde zu allem Möglichen, was Max Verstappen angeht. Also auch das ist ja spannend. Ja, dann geht's noch in dieser Sendung um Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, wackelt immer mehr und zwar darf er wichtige Entscheidungen nicht mehr alleine treffen. Außerdem hat er sich zur Zukunft von Yuki Tsunoda geäußert und natürlich dürft ihr euch, Dave hat ihn für euch natürlich im Gepäck auf den Track Guide mit allen Infos zur Strecke freuen.
Mit anderen Worten, Freunde, es ist Race Week und wir stimmen euch auf Kanada ein. Auf geht's.
So, Russell zu Aston Martin, Verstappen zu Mercedes, Dave. Was hat's denn damit auf sich? Natürlich alles Gerüchte. Es ne? Wäre noch schöner, wenn das jetzt absolute Sensation wäre, das natürlich. Aber da gibt's schon handfeste Indizien, vor allem was Russell angeht.
Ja, es gibt Menschen, die sprechen drüber und
nicht irgendwelche, ne?
Nicht irgendwelche. Du hast es schon angesprochen. Ein Artikel der Times spricht darüber, bringt George Russell ausgerechnet mit Aston Martin in Verbindung. Und auch Crofty, unser beliebter Kommentator, ja, von Sky UK, ist sozusagen die Stimme der Formel 1 aktuell in Großbritannien. Und der ist natürlich auch im Paddock immer unterwegs, bei jedem Rennen dabei, bestens vernetzt. Auch ihm kam schon zu Ohren, dass sich Aston Martin wohl sehr um die Dienste von George Russell bemüht. Und bevor wir weiter quatschen, ich finde, das wäre ein Perfect Fit, ja. Der edle britische Gentleman, wie sich George Russell ja immer dann so darstellt. Und
der James Bond-Marke,
das kommt,
ne?
Genau, zur urbritischen James-Bond-Marke Aston Martin. Das hätte viel Schönes, meiner Meinung nach, aber so weit sind wir noch nicht.
Ja. Na gut, aber wir können ja mal jetzt zitieren, was David Croft gesagt hat. Crofty, der legendäre Sportkommentator, F1-Kommentator. Und zwar hat er gesagt, Aston Martin bemüht sich, wie man mir gesagt hat, sehr um George Russell und würde ihn in Zukunft gerne im Team haben. Red Bull ist also vielleicht nicht die einzige Option für George. Und
ja, Red Bull ist natürlich ein interessanter Kracher, ne, in dieser Zeile, weil eigentlich gehen wir davon aus, dass George Russell mit Mercedes verhandelt, aber er war auch bei Red Bull schon im Gespräch und jetzt auch bei Aston Martin.
Ja, im gleichen Zug hat dann David Croft aber auch gesagt, und das war bei uns auch in einem der letzten Videos Thema zu diesen angeblichen Ausstiegsklauseln, die Verstappen in Hülle und Fülle haben soll in seinem Vertrag, wenn alle möglichen Dinge eintreten sollten, dass er dann vielleicht schon früher gehen kann. Da hat ja Christian Horner, das letzte Mal war es Helmut Marko, jetzt war es Christian Horner, am vergangenen Wochenende gesagt, dass die Geschichten über diese Ausstiegsklauseln, die angeblich durch das Rennen in Österreich dann ausgelöst wird, also wenn er da nur Vierter oder Schlechter in der WM ist, heißt es ja, dass er dann vielleicht gehen kann. Das sei völliger Unsinn, hat Christian Horner gesagt. Also da hat sich der Teamchef schon sehr, sehr klar geäußert. Aber Fakt ist trotzdem, Max Verstappens Zukunft wird natürlich auch die von George Russell irgendwo beeinflussen, weil Max Verstappen wird ja unter anderem auch mit Mercedes oder eben auch mit Aston Martin in Verbindung gebracht. Wenn er jetzt bei Red Bull bleibt, zu Mercedes geht oder zu Aston Martin, dann muss natürlich auch dann dementsprechend George Russell dann schauen, wie seine Optionen dann ausfallen. Und was auch ganz interessant ist, Dave, George Russell, der wurde ja schon seit dem ersten Rennen in Australien bei verschiedenen Grand Prix immer mal wieder bei anderen Teams gesichtet. Und das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, der wurde unter anderem bei McLaren, bei Alpine und bei Red Bull gesichtet. Da hat er sich getroffen mit Offiziellen, um so ein bisschen schon mal seine Zukunft auszuloten. Und das war ja jetzt zum Beispiel letzte Saison auch mit Valtteri Bottas und Carlos Sainz so. Die haben zu dem Zeitpunkt sich nach Cockpits für 2025 umgeschaut. Bei Bottas hat es nicht geklappt. Bei Sainz, der ist ja dann letztlich bei Williams gelandet. Der war aber auch munter auf Tour im Fahrerlager.
Auf jeden Fall, ja. Ihr merkt schon, das Karussell dreht sich langsam. Die Season kommt in Schwung. Das ist schön, ja. Das ist traditionell im Sommer immer ein bisschen so. Aber mal faktisch gesprochen und logisch gedacht, ja. Ich persönlich denke, und die Indizien deuten schon darauf hin, dass George Russell natürlich in allererster Linie auch mit Mercedes verhandelt.
Absolut.
Mercedes hat ihn ja mehr oder weniger mit großgezogen. Er war ja schon in den Nachwuchsserien auch immer mit Mercedes-Unterstützung unterwegs. Er war bei Williams 3 Jahre lang mit Mercedes-Unterstützung natürlich. Und Toto Wolff ist einer seiner großen Befürworter. Deshalb gehe ich davon aus, dass natürlich Mercedes da immer noch an oberster Stelle für George Russell steht und umgekehrt auch. Es gibt ja keinen Grund, ihn wirklich auszutauschen. Er liefert ja top ab, lebt sich wunderbar in die neue Rolle als Teamleader dann ein, hat jetzt mit Antonelli einen sehr starken, aber eben noch jungen und formbaren Teamkollegen. Da muss er sich auch ein bisschen drum kümmern, ja, aber darf ihn natürlich auch nicht zu stark aufbauen, damit der Antonelli ihm dann nicht bald den Rang abläuft. Also eine delikate Aufgabe auf jeden Fall, aber bisher meistert er die halt wirklich bravourös, muss man sagen. Und die Kommentare, die man aus dem Team so hört, deuten ja auch schon darauf hin. Ja, Bradley Lord wurde hier zitiert. Wir haben ein paar Aussagen von ihm. Das ist der Chief Communication Officer, also Pressesprecher mehr oder weniger im Team von Mercedes. Ja. Und der hat sich neulich mit Martin Brundle ein bisschen unterhalten. Da haben wir auch ein paar spannende Zitate, Sebastian.
Ja, Martin Brundle ja auch im britischen Sky unterwegs und ehemaliger Formel-1-Fahrer auch.
Ja, und was für einer.
Ja, auch legendär. Und der ist ja auch gut vernetzt und der hat dann unter anderem eben mit Bradley Lord gesprochen, dem Pressemenschen bei Mercedes und hat ihn dann auch eben gefragt nach der Zukunft von George Russell und dann hat der eben gesagt, wir haben keine Eile, wir wissen, dass kein Druck besteht, er ist momentan voll drauf auf, also es war zu diesem Tripleheader, der jetzt vorbei ist, dieser Europa-Tripleheader, ne? Imola, Monaco und eben Barcelona und dann hat Bradley Lord gemeint, George Russell ist darauf konzentriert vollkommen, wie performen wir in dieser Tripleheader-Serie und wie bringen wir das Auto weiter nach vorne und dann hat er auch gesagt, es steht ein Gespräch mit Toto Wolff noch aus, aber zum richtigen Zeitpunkt, dann werden George Russell und Toto Wolff sich zusammensetzen und er sagt, es wird dann nicht allzu lange dauern, solche Dinge auszuhandeln. Also es sollte dann, sobald man sich zusammensetzt, dann ganz schnell gehen. Er hat aber auch gesagt, es ist bisher noch nicht passiert, aber es wird ganz bestimmt in den kommenden Wochen und Monaten geschehen. Und das ist jetzt aber dann schon was, wo man sagen kann, natürlich sicherlich ist für George Russell und auch für Toto Wolff jetzt erstmal die Vertragsverlängerung irgendwo das Naheliegendste. Aber wenn wir schauen, Dave, zwischen den Zeilen, Toto Wolff, der hat sich sehr milde immer in Richtung Max Verstappen geäußert. Jetzt auch gerade beim Barcelona-Inzident, da war ja George Russell auch dabei. Und da hat dann, also ich sag mal so, früher als das 2021 gekracht hat zwischen, und das war ja sehr oft der Fall, zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, da hat er schon sehr klar Position bezogen und auch teilweise stark gewettert. Gegen Red Bull natürlich, aber dann auch teilweise gegen Max Verstappen halt das ein oder andere scharfe Wort gefunden. Sowas hört man jetzt gar nicht mehr.
Das ist absolut richtig, aber Max Verstappen war natürlich zu dieser Zeit 2021 halt der auch Feind richtig, ja. im weitesten Sinne, ja, sage ich jetzt in Anführungsstrichen. Mhm. 4 Jahre später sieht es jetzt aber ganz anders aus. Toto Wolff kann sich Chancen ausmalen, den ehemaligen Feind und, naja, sagen wir es wie es ist, ja, den aktuell besten Formel-1-Fahrer vielleicht zu verpflichten. Und diese Chance möchte er sich nicht verbauen. Wie groß die Chance tatsächlich ist, weiß niemand. Wir waren uns ja vor gar nicht allzu langer Zeit und einigen Episoden sicher, dass Max Verstappen jetzt bei Red Bull bleiben wird. Irgendwelche Vertragsklauseln hin und her, aber die Optionen schienen, zumindest gering, dass er wechselt. Ja, wir sind davon ausgegangen, dass Russell eben ziemlich gesetzt ist bei Mercedes. Auch ein Wechsel zu Aston Martin schien ja mehr oder weniger vom Tisch, aber plötzlich macht Lance Stroll merkwürdige Dinge in Spanien, ja, und schon tun sich irgendwie plötzlich Türen auf und das Karussell rollt wieder. Also ich würde nichts ausschließen. Würde gar nichts ausschließen, schon gar nicht, wo irgendwie Red Bull und Max Verstappen da mit drin rumwursteln. Aber tatsächlich, macht Toto Wolff da einen diplomatischen Eindruck auf jeden Fall und versucht sich zumindest die Chance, sich zu verbauen, wie ich gerade gesagt habe. Ob man jetzt diese vermeintliche Milde da als roten Teppich verstehen kann, den er da dem Verstappen ausrollt. Vielleicht ein Stück weit, ja. Aber ich glaube, Priorität sowohl für Mercedes als auch für Russell ist einfach eine weitere Zusammenarbeit. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das so kommen wird.
Ja, lasst uns gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da. Das ist natürlich auch sehr interessant, was ihr dazu sagt. Also es ist noch zu früh, das wahrscheinlich irgendwie zu beurteilen. Aber die Indizien sind da und es kann in alle Richtungen gehen. Das ist ja das Spannende. Machen wir mal weiter mit Red Bull, denn da gibt es schon den ein oder anderen oder das ein oder andere Indiz, dass Christian Horner jetzt immer stärker wackelt? Der ist ja schon seit Monaten, also eigentlich seit Anfang letzter Saison, stark in der Kritik. Einerseits eben mit dieser Affäre mit der ja, immer noch Mitarbeiterin, die ist ja freigestellt. Da ist ein großer Zank, da soll sie sich ja nicht in welcher Form auch immer ungebührlich verhalten haben hier gegenüber. Dann gibt es diesen internen Streit, der momentan so burgfriedenmäßig beigelegt ist zwischen ihm und Helmut Marko. Die sind sich ja da auch in vielerlei Hinsicht uneinig gewesen, auch was Fahrer angeht. Und ja, jetzt scheint es folgendermaßen zu sein. Er hat nämlich nach Informationen von Sport 1 keine Prokura mehr für wichtige Entscheidungen. Das bedeutet also im Klartext, er darf nicht mehr komplett alleine Entscheidungen treffen für eben den Rennstall für Red Bull, sondern muss jetzt eben Rücksprache halten mit den Eigentümern, ja, also mit den Red Bull-Bossen sozusagen. Und das war nicht immer so, denn bei der Vertragsverlängerung mit Sergio Perez vor ungefähr 2 Jahren war das der Fall, da konnte er noch alleine entscheiden, also da war seine Machtfülle noch sehr, sehr groß. Das war dann sozusagen das Horner-Imperium.
Wozu das geführt hat, sehen wir ja gerade.
Ja, und es hieß ja auch mal, dass er ganz gerne seine Macht noch erweitern wollte. Also der hat ja mal drauf geschielt, sogar CEO von Red Bull selber zu werden. Das scheint jetzt inzwischen krachend gescheitert zu sein, aber jetzt scheinen so langsam die Nerven blank zu liegen, Dave, denn Ralf Schumacher hat sich auch ein bisschen eingemischt und der hat jetzt ein bisschen der ist ja auch gut vernetzt, ja, der hat auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat gesagt, viele Mitarbeiter, wichtige Mitarbeiter haben Red Bull wegen Horner verlassen, das ist jetzt auch schon eine heftige Aussage. Und nicht nur das, sondern auch viele talentierte Techniker, die theoretisch zu Red Bull kommen könnten, die wollen nicht kommen, solange Christian Horner dort arbeitet oder halt eben Teamchef ist. Das ist schon mal heftig und Horner hat reagiert und nicht gerade souverän.
Nee, das hat er tatsächlich nicht getan. Und naja, er hat versucht, tatsächlich, also so die Überlieferung, bei Sky Deutschland sich mal zu erkundigen, ob denn dieser Herr Ralf Schumacher da überhaupt noch tragbar ist, im besten Stromberg-Sinne hier, ja. Also kurzum, er wollte tatsächlich da intervenieren und offensichtlich Ralf Schumacher loswerden oder dem Sender nahelegen, dass sie doch die Zusammenarbeit mal beenden mögen, weil wahrscheinlich, ja, sagt er dann, dieser Schumacher labert ja nur Quatsch, ja. Naja, also souverän geklappt. Geht anders, hat nicht geklappt zum einen und zum anderen und das stützt gewissermaßen die Aussagen von Ralf Schumacher. Auch Adrian Newey hat sich schon vor einigen Monaten, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen sogar, sehr, sehr vorsichtig und durch die Blume gewählt, ausgedrückt und hat schon durchklingen lassen, aber dass er eine weitere Zusammenarbeit mit Christian Horner bei Red Bull mit sich selber nicht verantworten kann, weil da offensichtlich Dinge passiert sind, die gegen seine persönlichen Werte verstoßen. Irgendwie so in dem Sinne hat er das damals gesagt, aber wenn man genau hingehört hat, hat man schon gemerkt, so oha, da hat sich jemand wohl Dinge geleistet, ja. Und natürlich, wir wissen nach wie vor nicht, was da wo wie passiert ist. Unschuldsvermutung gilt natürlich, klar, aber die
sind schon viele Indizien inzwischen.
Erstens das und ich denke, die Versuche von Christian Horner, all das in Keim zu ersticken, irgendwie sind mittlerweile wirklich, wie man jetzt an diesem Beispiel mit Ralf Schumacher sehen kann, schon ein bisschen peinlich mitunter sogar.
In der Tat, ja. Was er aber auch gesagt hat, und da kommen wir jetzt mal wieder zur eigentlichen Formel 1, was auf der Strecke auch wirklich Auswirkungen jetzt unmittelbar hat, zurück. Auch wieder Ralf Schumacher, der hat nämlich sich auch über Yuki Tsunoda geäußert und auch da wieder so ein bisschen über Christian Horner. Da hat er nämlich gesagt, dass es sein kann, dass Yuki Tsunoda eben 2026 nicht mehr bei Red Bull sein könnte. Und dann hat er noch so viel Sand hinzugefügt, der Ralf Schumacher, dann hätte er vielleicht was mit Christian Horner gemeint. Also Ralf Schumacher ist der Meinung, dass weder Christian Horner noch Yuki Tsunoda nächstes Jahr bei Red Bull fahren werden. Das wäre natürlich sehr schade für Yuki.
Ja, dass Christian Horner nicht fährt, glaube ich sofort, okay, aber dass sie beide nicht bei Red Bull sind,
so meine ich natürlich, ja. Genau. Christian Horner hat sich aber auch über Yuki Tsunoda geäußert und das klingt jetzt schon mal besser, denn er hat gesagt, also er bekommt Zeit und Unterstützung, die wird er weiterhin haben und er hat auch gesagt, er unterstützt Yuki Tsunoda und sieht auch und das ganze Team sieht da Leistungsspitzen sozusagen, Aufblitzen von Leistung, die eben zeigt, dass Yuki Tsunoda tatsächlich schnell sein kann. Er hat aber auch gesagt, er muss es halt jetzt schaffen, das zusammenzufügen und zu einem Ganzen zu bekommen und dann kann es auch klappen. Er glaubt, dass er dazu fähig ist, im Red Bull auch zu glänzen und hat auch hinzugefügt, dass Tsunoda noch in einer relativ frühen Phase ist und sich eben weiter noch eingewöhnen muss. Und da hat er auch recht. Also da muss man ganz klar in dem Fall Horner zustimmen. Wir wissen ja, er ist ja erst seit Suzuka im Auto und hat überhaupt keine Vorbereitung gehabt. Anders zum Beispiel als Liam Lawson. Der hatte ja eine sehr gute Vorbereitung dann im Rahmen dessen, was heutzutage in der Formel 1 noch möglich ist, genossen sozusagen. im Auto sitzen dürfen es ja dann trotzdem nur sehr, sehr wenig und Yuki Tsunoda dann eben eigentlich erst so richtig in dem aktuellen Auto eben dann im ersten freien Training in Suzuka. Und jetzt gab es diesen Crash, Dave in Imola, und der hat ja natürlich auch nicht wirklich dazu beigetragen, dass er jetzt besser reinkommt.
Nee, definitiv nicht. Aber die ganze Situation und auch einige dieser Aussagen jetzt von Christian Horner erinnern mich einfach frappierend an die letzten Jahre, wenn man einfach Yuki Tsunoda durch Sergio Perez austauscht, ja, die beiden Namen. Auch da hat man ja dem Perez Zeit zugestanden und hat gesehen, hier in den Daten sehen wir deutlich, du kannst es eigentlich, du bist schnell genug, du kriegst es irgendwie nicht zusammen aus Gründen X, Y, Z. Es ist echt die gleiche Leier irgendwie und das macht mir wirklich langsam, ja, schon durchaus ernste Sorgen.
Wir haben macht jetzt auch Druck, dass man Lindblad jetzt nächstes Jahr schon hochholt, ne? Das ist ja auch ein Gerücht, also das ist auch schon wieder das Nächste.
Das ist nichts ganz Neues tatsächlich. Diese ganze Lindblad-Situation ist eher so, man bereitet sich schon ein bisschen eher darauf vor, falls Max Verstappen vielleicht wirklich eine Sperre absitzen muss, also falls er wirklich für ein Rennen gesperrt wird. Arvid Lindblad wird erst, ich meine, im August 18 Jahre alt und dürfte erst dann in der Formel 1 antreten. Die nötigen Superlizenzpunkte hat er schon und Red Bull hatte tatsächlich eine Sondergenehmigung beantragt, dass man ihn eventuell auch früher einsetzen könnte. Das ist nichts allzu Unübliches. Das hat man, ich meine, auch mit Antonelli letztes Jahr so gemacht, eben bei Mercedes. Um ihm da, ich glaube, diesen Monster-Auftritt im freien Training zu ermöglichen. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist das kein super unüblicher Vorgang. Und man möchte da einfach gucken, dass ein Arvid Lindblad im Fall der Fälle bereitsteht. Die wahrscheinliche Variante wäre dann, sollte Max Verstappen wirklich jetzt sich noch ein paar Strafpunkte holen und dann ein Rennen aussetzen. Man würde wahrscheinlich Hadjar dann hochziehen zu Red Bull und Lindblad würde dann im Racing Bulls fahren. Keine Ahnung, mal sehen, aber das sind tatsächlich ungelegte Eier, die in der Zukunft liegen. Da sollten wir uns nicht allzu viel den Kopf drüber zerbrechen, glaube ich.
Dann schauen wir
alles sehr hypothetisch.
Genau, dann schauen wir in die unmittelbare Zukunft.
Ja.
Und blicken jetzt mal wirklich auf den bevorstehenden Kanada Grand Prix. Und zwar, Dave, du hast einige legendäre Kanada GPs aus der Historie und natürlich noch den Track Guide, wo du uns alles sagst, was wir sozusagen von der Strecke erwarten dürfen.
Also, ihr müsst wissen, ja, wir nehmen diese Folge gerade relativ spontan auf. Es war etwas anders geplant. Wir haben jetzt dieses Skript aus Themen, die wir schon ein bisschen rumliegen hatten, zusammengeschustert. Aber natürlich legendäre Grand Prix sind dann was, da hockt man sich hin und macht sich ein bisschen Gedanken. Diese, die ich euch gleich nenne, die ihr tatsächlich alle gesehen haben solltet, wenn ihr es nicht getan habt, habe ich mir wirklich aus dem Ärmel geschüttelt. Und das spricht meines Erachtens nach ungemein für den Kanada Grand Prix, ja. Bevor ich jetzt zu lange rumschwafel, ganz kurzer Durchlauf. Also, 1978, der allererste Kanada Grand Prix, war damals Saisonfinale übrigens, wurde gewonnen von einem gewissen Gilles Villeneuve. Unbedingt sehenswert. Das war der erste Sieg von Gilles Villeneuve in der Formel 1, also absolut legendäre Situation. Wir hatten 1995 den ersten und einzigen Sieg von Jean Alesi zum Beispiel, auch in Kanada. Legendäre Szenen, sehr viel Emotion dabei, inklusive eines, eines Heimritts von Jean Alesi auf dem Benetton von Michael Schumacher, obendrauf tatsächlich. Legendär. 1999, Wall of Champions, was soll ich da noch mehr sagen? Damon Hill, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve dann tatsächlich, alle in der gleichen Mauer. Genau, ausgangs der letzten Schikane haben sie da alle drei das Auto verloren, seitdem trägt diese Mauer eben diesen Namen. Ne? 2007, ein absolut wildes Rennen, die erste Pole Position, der erste Sieg von Lewis Hamilton zum einen, zum anderen dieser furchtbare Unfall von Robert Kubica natürlich damals, den er wirklich ja mit viel Glück und tollen Sicherheitsmaßnahmen überlebt hat überhaupt, ja, also das sah wirklich furchterregend aus. Ein Jahr später dann, 2008 an gleicher Stelle, gewinnt ausgerechnet Robert Kubica sein Wahnsinn. Erstes und auch einziges Rennen. Ja. Also allein diese Geschichte schon ist mindblowing. Dann kam aber 2011, ja, und das war vielleicht eines der besten Formel-1-Rennen überhaupt. Über 4 Stunden lang, es war auf jeden Fall das längste. Mehrere Unterbrechungen, rote Flaggen, Unfälle, Regen ohne Ende. Und am Ende gewinnt dann Jenson Button, der zwischenzeitlich mit seinem Teamkollegen kollidiert war, einem gewissen Lewis Hamilton. Und der war zwischenzeitlich Letzter, hat Strafen kassiert, war x-mal an der Box. Und dann gewinnt er das Ding am Ende, weil in der letzten Runde Sebastian Vettel noch einen winzigen Fehler einbaut. Also ich bin komplett ausgerastet damals,
als da
ich
das auf geschaut jeden hab. Fall auf YouTube suchen, schauen, auf dem offiziellen Formel 1 Kanal gibt es eine tolle Zusammenfassung.
Nehmt euch die 4 Stunden, wenn ihr es habt, ja, und wenn ihr es gucken könnt, also großartig. 2014 war der erste Sieg von Daniel Ricciardo, auch in Kanada, ja. Und 2019 vielleicht noch aus der jüngeren Vergangenheit, auch da erinnert ihr euch vielleicht noch dran. Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton war das Duell damals. Vettel ist da mal kurz durchs Gras gefahren und war dann vermeintlich im Weg von Lewis Hamilton. Hat dafür eine Strafe kassiert, ist aber vorne geblieben, als erster über die Ziellinie gefahren, wurde dann aber natürlich 5 Sekunden zurückgestuft, war Zweiter, und die Szene nach dem Rennen, die kennt ihr noch. Sebastian Vettel ist ausgestiegen, hier diesen gemacht in die Kameras, und diese Schilder mit der 1 und mit der 2 dann umgestellt, und er konnte sich mit dem Urteil dann noch nicht so anfreunden. Also das sind wirklich nur einige, die mir jetzt spontan eingefallen sind. Es gab noch viel, viel mehr spannende Rennen in Kanada mit Sicherheit. Tolles Rennen auf jeden Fall, oder? Was hast du für Erinnerungen denn an Kanada, mein Lieber?
Boah, gute Frage. Also mir fällt da spontan vor allem, war das 98 oder auch 99? Ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war, aber wo Damon Hill auf der langen Gerade vor Start und Ziel dann mehrfach den Michael Schumacher gekreuzt hat. Da war ja stocksauer, der Schumi.
Oh, ja.
Das war sozusagen Hills. Ja, ja, der hat sich halt gefreut, mal wieder mit Schumacher
Revenge
kämpfen
Moment.
Zu können. Ja, genau. Also die beiden haben sich ja damals nicht so wirklich leiden können. Also vor allem halt wegen Saisonfinale 94. Wer es nicht weiß, der schaut gleich mal nach, dann im Anschluss an dieses Video. Das ist eine der Szenen überhaupt in der Formel 1. Schumacher Weltmeister geworden, nachdem er Damon Hill ins Auto gefahren ist. Erst Schumi ausgeschieden, direkt sozusagen in der Kurve, wo er es gemacht hat. Und Hill ist dann mit einem gebrochenen Achse dann an die Box gefahren, konnte nicht weitermachen. Ja. Schumi hat dann sozusagen die WM neben der Strecke gewonnen. Aber jetzt
kann sich Max Verstappen mal ein bisschen was abgucken davon, ne?
Ja, hat er wahrscheinlich auch gemacht,
nicht,
ja.
Lieber nicht.
Ja. Nee, schauen wir mal auf den Track Guide. Ich würde sagen, jetzt hast du so viel von der Historie gesprochen. Jetzt mache ich auch mal wieder den Track Guide. Das macht
gerne, hau rein.
Viel Spaß.
Worauf kommt es denn an?
Wir blicken auf den Circuit Gilles Villeneuve. Also hat auch den Namen von dem legendären kanadischen Rennfahrer. Anders als sein Sohn Jacques Villeneuve nicht Weltmeister geworden. Aber nichtsdestotrotz legendärer Rennfahrer, Namenspate jetzt davon. Und wo fangen wir denn an? Die meisten Siege vielleicht. Michael Schumacher und Lewis Hamilton teilen sich da den Platz 1 mit jeweils 7 Siegen. Ferrari ist das Team mit den meisten Siegen mit 11. Und der letzte Sieger, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, ist ein gewisser Max Verstappen. Supermax hat auch da wieder zugeschlagen.
Mhm.
Dieses Jahr hat das wahrscheinlich sehr schwer, aber auch letztes Jahr war es ja nicht so einfach. Da waren ja die McLaren eigentlich sehr, sehr stark. Also vielleicht gelingt ihm wieder dieses Kunststück. Muss es eigentlich auch fast, denn Red Bull hat echt ein bisschen Probleme, jetzt einen Anschluss zu halten. Also so ein bisschen Supermax-Magie wäre natürlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Die drei Reifentypen, die Pirelli dieses Mal an die Strecke bringt, sind die weißen C4, C5, C6. Und das hat damit zu tun, dass der Reifenverschleiß eher so mittelprächtig ist auf der Strecke. Aber es gibt lange Geraden und sehr, sehr harte Bremspunkte. Wir haben mehrere 180-Grad-Kurven und auch Schikanen oder halt zumindest mal schnelle S-Kurven. Das geht schon ordentlich dann auf die Bremsen. Also Bremsenverschleiß maximal, und wir rechnen mal mit 1 bis 2 Boxenstops. Das wird sich dann auch so ein bisschen zeigen. Einerseits eben, was das Wetter angeht, und andererseits eben, wie diese neue Soft-C6-Mischung dann sich bewährt, eben auf diesem Asphalt. So, jetzt zu der Strecke selber. Streckenlänge 4,361 Kilometer. Dementsprechend dann also ist relativ kurz, dementsprechend sind es dann 70 Runden, Renndistanz 305,27 Kilometer, und der Rundenrekord, da grüßt mal wieder der gute Valtteri Bottas von 2019 in die Zukunft. Der hat eine Rennrunde mit 1:13.078 geschafft. Wir hatten ja jetzt in Barcelona auch schon, Barcelona gab es auch eine Verbesserung der besten Runde, ne? Also
das weiß ich nicht, aber Monaco auf jeden Fall.
Ja. Also
zumindest
es kann
im
gut
Qualifying.
Sein, dass es mit den neuen Autos jetzt auch hier klappen könnte. Kurven 14 Stück, 6 links, 8 rechts, und wir haben 2 DRS-Zonen, was ja schon mal gut ist, auch auf relativ langen Geraden. Das könnte schon auch für Überhol-Action sorgen. Und Dave, du hast es vorhin auch gesagt, also erster GP 1978, und dementsprechend haben wir bisher immerhin 43 F1-Rennen, also gut und gerne eine der Klassiker überhaupt. Und
auf jeden.
Jetzt sagst du uns, wann wir einschalten müssen.
Das verrate ich auch gleich. Ich habe ja noch ein paar Ergänzungen zum Tracker tatsächlich. Wir haben eine besondere DRS-Zone, nämlich die zweite, die wird nämlich unterbrochen von der Startzielschikane. Das sieht man gar nicht so oft in der Formel 1. Ein Messpunkt direkt nach Kurve 9, dann kommt die Haarnadel und dann dürfen die Piloten, sofern sie denn da an diesem Messpunkt innerhalb der berühmten Sekunde waren, auf zwei sehr langen Geraden Gas geben und den Flügel aufmachen, um am Vordermann vorbeizukommen. Müsst ihr unbedingt mal drauf achten. Es gibt Überholmöglichkeiten, das hast du schon gesagt. Da bin ich mir sicher, werden wir ein bisschen Action sehen. Die harten Bremspunkte hast du natürlich auch erwähnt. Das Bremsprobleme sind natürlich immer ein Thema. Wir haben auch schon brennende Bremsen gesehen. Und auch 2014, meine ich, war das die allüberlegenen Mercedes, die da eben nicht gewonnen haben, weil sie halt eben Probleme hatten. Also viele, viele spannende Geschichten, auf die man blicken muss. Es kommt natürlich auf Motorenpower an. Das ist sehr wichtig. Es kommt auf Traktion an, weil es viele lange Geraden gibt mit hoher Geschwindigkeit, aus der man dann eben abbremst und dann auch wieder hochbeschleunigen muss, ja. Und die weißen Reifenmischungen könnten uns trotzdem wirklich ein bisschen Spaß bescheren. Du hast es schon angedeutet. Wir wissen es nicht einfach, ja. In der Regel kommen die Teams mit einem Stopp durch mittlerweile, aber jetzt haben wir dann in Spanien ausgerechnet ein Rennen gesehen, wo irgendwie geplantermaßen zwei oder drei Stopp-Strategien auf einmal im Start waren. Gerne mehr davon auf jeden Fall. Und nachdem der Kanada Grand Prix eben in Kanada stattfindet, und zwar im französischen Teil davon, dürft ihr spät einschalten, um nichts zu verpassen. 19.30 Uhr gibt es das erste freie Training am Freitag. Das ist der 13. Juni. Freitag der 13. Die Abergläubischen unter euch. Das zweite freie Training steigt um 23 Uhr entsprechend, geht bis Mitternacht. Am Samstag müsst ihr für das dritte freie Training um 18.30 Uhr einschalten, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Qualifying gibt's am Samstagabend dann um 22 Uhr. Das ist doch eine schöne Zeit, finde ich. Und zur Primetime am Sonntag dann der Grand Prix um 20 Uhr geht er los.
Tja, das war eine vollgepackte Episode. Lasst uns, wie gesagt, gerne zu den News, die wir da am Anfang der Episode für euch hatten, mal eure Meinungen dazu und natürlich, auf was ihr euch besonders freut bei dieser Strecke. Ist ja eine sehr, sehr beliebte und ich glaube, da können wir uns alle wirklich sehr drauf freuen. Dann freut euch auch auf unsere nächsten Episoden, unter anderem auf die Preview, dann mit unseren Podiums Predictions und dann noch das ein oder andere Video dazwischen. Also es ist immer für genug Nachschub gesorgt. Abo lohnt sich und dementsprechend sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann.
Ein allerletzter Hinweis. Wer auf RTL gucken möchte, der kann das tun tatsächlich auch. Der Kanada Grand Prix wird wieder für alle frei empfänglich, in Deutschland zumindest, übertragen. Und jetzt aber wirklich macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Mehr Formel 1 ist mir gut. Bis dann. Ciao.